bin Benny Schneider, bin im CT angestellt für Jugendarbeit, für Konfi-Arbeit und für den Gospelchor und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Und die Konfi-Arbeit, die ist etwas, die macht mir echt extrem viel Spaß. Vor kurzem war ich mit unseren Konfis, mit unserem BU, also biblischen Unterrichtskurs, waren wir gemeinsam unterwegs und waren auf einem Wochenende. Und es war echt der Hammer. Viele von euch haben gebetet, das war total schön. Und es war so, dass echt viele Jugendliche, Teens, angefangen haben, ein Leben mit Jesus zu leben. Und das war echt ein wunderbares Geschenk. Sehr cool. Wir dachten, wow, jetzt starten die direkt richtig durch mit Jesus. Die haben Hunger danach, ihm zu begegnen. Und die werden wahrscheinlich zu allen möglichen Veranstaltungen gehen und alles aufsaugen, was irgendwie geht. Wir waren bis Sonntagmorgen dann da. Es kam dieser Sonntagmorgen. Und wir erklärten ihnen, wir werden jetzt noch einen Gottesdienst gemeinsam feiern auf dieser Freizeit, so als Abschlussgottesdienst. Und die erste Frage, die kam, kriegen wir jetzt für diesen Gottesdienst auch einen Stempel oder eine Unterschrift in unserer Konfi-Card? Das war die erste Frage. Und ich dachte so, okay, das von vorgestern Abend. Mal gucken, das halt bestimmt noch nach. Und ich habe irgendwie so gedacht, das begegnet mir sehr oft, viel bei Jüngeren, aber auch nicht bei nicht nur Jüngeren, dass wir doch vieles in unserem Leben nicht tun, ohne einen Zweck dabei zu verfolgen. Bei Kindern ist das Handeln, glaube ich, oft motiviert davon, einfach den Eltern zu gefallen, bei ganz jungen Kindern. Und irgendwann dreht sich das und plötzlich wollen sie für Dinge, die sie tun und die sie getan haben, irgendeine Belohnung haben. Und die Hand geht auf und sagt, was auch immer. Ich habe dann früher gesagt, Papa, ich will jetzt einen Euro dafür, dass ich die Straße gekehrt habe. Vielleicht habt ihr andere Dinge gemacht und wolltet irgendwie was dafür bekommen. Wenn ich mit den Kindern aus dem Kinder-CT spiele und sage, komm, wir spielen jetzt das und das Spiel, dann ist immer die Frage, okay, gibt's was zu gewinnen? Und ich denke mir so, nein, wir spielen einfach. Spielen ist schön, auch ohne, dass man was gewinnt. Und ja, wir erwarten ein Kind und es dauert nur noch 4 Monate oder sowas, geht ganz schnell. Und wir fragen uns heute manchmal schon, wie werden wir eigentlich so sein als Eltern? Werden wir an irgendwelchen Punkten Erziehung manipulativ gestalten? Werden wir unser Kind bestechen? Werden wir es irgendwie mit Belohnungen dazu bringen, gute Taten zu tun? Werde ich es besser behandeln, wenn es sich brav verhält? Bin ich selbst der Nikolaus? Und so weiter. Und dann irgendwann ändert sich das, vielleicht weg von der Belohnung, aber hin zu so einem Gedanken zu, ich will der Beste sein oder ich will irgendwie was gelten. Das fängt in der Schule an, es gibt Noten und man muss sich irgendwie profilieren. Man kann nicht einfach so nichts tun. Das schlägt sich dann auch in den Noten wieder und man kommt aus der Schule nicht mehr raus. Und in den Freundeskreisen ist es so, dass man auch versucht, irgendwie eine Stellung sich zu erarbeiten. So war es zumindest bei mir. Wenn man dann noch ein bisschen älter wird, setzt man seinen Weg vielleicht, weiß nicht, was ihr so tut, aber vielleicht setzt man seinen Weg fort und man verfolgt eins der beiden Ziele, nämlich entweder viel Geld zu verdienen oder irgendwo was zu sagen zu haben. Meistens geht das eine mit dem anderen einher. Aber trotzdem sind das vielleicht nochmal so zwei Ziele, die dann im Berufsleben irgendwie verfolgt werden. Aber auch im privaten Umfeld. Da versuchen, glaube ich, viele Menschen, sich ein Ansehen zu erarbeiten und möchten irgendwie geliebt und gemocht sein. Ich kenne das von mir. Ich mag es nicht, wenn man mich nicht mag. Und mich lässt das auch nicht kalt, wenn man mich nicht mag. Ich bin eher ein Mensch, der das irgendwie immer wieder versucht, dass Menschen mich mögen. Ich glaube, das ist ein Kennzeichen unserer Gesellschaft. Hast du was, bist du was. Wir sind so gedrillt. Man fragt sich danach, was bin ich eigentlich wert? Was bin ich wert in unserem System? Unser System misst an vielen Stellen so unseren Output. Was bin ich eigentlich wert? Was bin ich wert für die Firma? Was bin ich wert für den Staat? Die Krankenkasse bemisst meinen Wert. Risikomenschen sind für eine Krankenkasse natürlich finanziell nicht so gut. Gesündere Menschen schon eher. Aber die Facebook-Generation bringt es irgendwie auf den Punkt. Möglichst viele Likes möchte ich bekommen. Für das, was ich sage, für das, was ich poste, für das, was ich bin, für das, wo ich war. wie viel Zeit ich auf der Toilette verbracht habe und wie viel nicht. Und wer weniger als 500 Freunde hat, ist sowieso unbeliebt. Wie ist das bei dir? Bei deinem Handeln? Bei dem, was du tust? Ist das auch motiviert? Und wenn ja, wodurch? Dein Handeln vielleicht mit anderen Menschen? Dein Handeln mit Gott? Vielleicht kannst du mal kurz einfach mal so Gedanken kreisen lassen. Wodurch ist dein Handeln motiviert? Man kann diese Frage vielleicht auch umdrehen. Wie gehen wir eigentlich mit anderen Menschen um? Wie lebe ich meine Beziehung eigentlich zu diesen Menschen? Beurteile ich manchmal die Menschen um mich herum auch danach, dass sie mir etwas bringen? Ob sie mich glücklich machen? Ob ich einen Nutzen von ihnen habe? Eine wahre Beziehung von Menschen oder eine wahre Beziehung zu Gott, wenn man darüber nachdenkt, wird einem bestimmt klar, ohne dass man viele Argumente braucht, die darf eigentlich nicht so einen Zweck verfolgen. Ich darf nicht auf Forderungen bestehen. Ehe funktioniert auch nicht mit einem Ehevertrag. Zumindest finde ich, ein Ehevertrag widerspricht zu allem, was Ehe eigentlich ausmacht, nämlich dass Menschen sich bedingungslos annehmen, so wie sie sind. Es darf kein Zweck über dieser Beziehung stehen. Beziehung muss zweckfrei bleiben. Sonst wird nämlich irgendwann dieser Zweck über den Menschen eigentlich gestellt, zu dem ich diese Beziehung habe. Klar, manchmal läuft Ehe ein bisschen anders. Ich kenne das von mir. Ich bin sauer, wenn meine Frau irgendwas tut oder nicht tut, wo ich sie gebeten habe, es doch zu lassen oder eben zu tun. Oder in Teenzone müssen manche Mitarbeiter einfach auch manchmal funktionieren, damit also die Jugendarbeit im Christustreff. Da verfolgen wir so den Zweck, die Jugendarbeit zu tragen. Aber eigentlich Beziehung muss zweckfrei bleiben. Und das führt mich zu der Frage, und man muss das, glaube ich, auch fragen, wenn wir so erzogen und gesellschaftlich geprägt worden sind, dass in unserem Leben vieles sich um den eigenen Vorteil dreht und um möglichst viele Likes vielleicht, beeinflusst das dann nicht auch unsere Beziehung zu Gott? Bleibt diese Beziehung zu Gott wirklich zweckfrei? Oder geht es in unserer gelebten Frömmigkeit auch manchmal darum, auch in der Beziehung zu Gott von ihm irgendwie so einen Button aufgedrückt zu bekommen oder von anderen Menschen einen Button aufgedrückt zu bekommen. Man könnte meinen, der folgende Bibeltext ist nicht schon 2000 Jahre alt, sondern eigentlich erst unserer Zeit entsprungen, und ich lese aus Matthäus 6 die Verse 1 bis 18. Hütet euch. Stellt euch nicht vor den Menschen zur Schau, was für ein frommes Leben ihr führt, sondern sonst habt ihr keinen Lohn mehr zu erwarten von eurem Vater im Himmel. Wenn du also einem armen Menschen etwas gibst, häng es nicht an die große Glocke. So verhalten sich die Scheinheiligen in den Synagogen und auf den Straßen, damit die Leute sie bewundern. Amen, das sage ich euch, sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du einem armen Menschen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. So bleibt deine Gabe im Verborgenen, aber dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Scheinheiligen. Sie stellen sich zum Beten gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf, damit die Leute sie sehen können. Amen, das sage ich euch. Sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du betest, geh in dein Zimmer und verriegel die Tür. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Sprecht eure Gebete nicht gedankenlos vor euch hin, so machen es die Heiden, denn sie meinen, ihr Gebet wird erhört, weil sie so viele Worte machen. Macht es nicht so wie sie. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie er im Himmel geschieht, so soll er auch auf der Erde Wirklichkeit werden. Gib uns das Brot, das wir heute brauchen, und vergib uns unsere Schuld, so wie wir denen vergeben haben, die uns gegenüber schuldig geworden sind. Und stelle uns nicht auf die Probe, sondern rette uns vor dem Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, dann wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euer Vater euch eure Verfehlung auch nicht vergeben. Wenn ihr fastet, macht kein leidendes Gesicht wie die Scheinheiligen. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute sehen, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch. Sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du fastest, salbe deinen Kopf und wasche dein Gesicht. Tu das, damit niemand bemerkt, dass du fastest, außer deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Soweit der Bibeltext aus Matthäus 6. Jesus spricht hier vier wichtige und prägnante Kennzeichen von damals gelebter Frömmigkeit aus. Das erste ist Almosen geben, das zweite ist Beten, das dritte ist Vergebung leben und das vierte ist Fasten. Alle vier Dinge zusammengenommen nehmen den gesamten Menschen in den Blick. Denn wir als Menschen, wir leben mit Haut und Haaren eigentlich in dieser Welt als Beziehungswesen. Im Almosen geben drückt sich die Beziehung zu anderen Menschen aus. Im Gebet leben wir die Beziehung zu Gott, bleiben im Gespräch mit ihm. Anderen Menschen vergeben bedeutet, seine Seele zu reinigen, Dinge loszulassen, sie Gott hinzulegen, sich nicht zu belasten, nicht weiter zu belasten. Und wer fastet, der lernt seine Körperlichkeit, seine eigene Schwachheit kennen und investiert damit eigentlich in die Beziehung zu sich selbst. Jesus sagt hier nicht, dass diese vier Dinge irgendwie schlecht sind oder er bittet die Leute damit aufzuhören, aber er legt den Finger in die Wunde und sagt oder fragt, was ist deine Motivation dabei, wenn du scheinbar mit Haut und Haaren, mit deinem Körper, Geist und deiner Seele Gott nachfolgen möchtest? Geht es dir dabei um die Menschen oder geht es dir dabei um Gott? Geht es dir dabei vielleicht eher um dich selbst? Geht es um die Likes, die du von anderen erhältst? Jesus bringt es hier also auf den Punkt. Wer Gott wirklich dienen will, der muss zuerst an seiner Motivation arbeiten. Und Jesus beginnt mit Almosen geben. Wir sagen heute Kollekte dazu. Hier, das hier ist auch sowas wie Almosen geben, weil der Christustreff auch vielfältig arme und bedürftige Menschen unterstützt an verschiedenen Stellen oder Geld für wohltätige Zwecke spenden. Genau in diesem Handeln, wo wir andere Menschen voll und ganz in den Blick nehmen, da leuchtet in uns etwas auf, was uns von allen anderen Geschöpfen dieser Erde unterscheidet. Denn wir sind als Menschen aufeinander bezogen. Im anderen erkennen wir den Schöpfer wieder. Gott hat gesagt, wir sind sein Ebenbild, indem wir aufeinander bezogen sind, angewiesen sind. Ein wesentliches Kennzeichen des Menschseins ist es also, Mitmensch zu sein. Damals war das viel unmittelbarer, glaube ich, sichtbar. Die Menschen lagen, wenn sie krank waren oder arm waren, zuhauf, so kann man das in der Bibel lesen, auf den Straßen und haben gebettelt und gewartet darauf, dass es irgendjemanden gibt, der ihnen ein besseres Leben gibt. Da gab es keine Pflegeheime oder sonstigen Auffangstationen. Ich beobachte irgendwie, dass wir Deutsche ziemlich gut darin geworden sind, auf Probleme der Gesellschaft zu reagieren, indem wir Systeme schaffen, um diese zu beantworten. Diese Systeme lassen nach und nach irgendwie die Not der Menschen verschwinden. Es ist die Frage, ob das wirklich so ist oder ob sie nur aus unserem Blickfeld verschwinden. Wenn es Arbeitslosigkeit und Armut gibt, richten wir eben ein System ein, das nennt sich bei uns Hartz IV. Und damit sollte dann der Großteil irgendwie versorgt sein. Und wer es nicht ist, der kann sich ja noch an die Caritas wenden. Dort spenden wir dann auch noch irgendwie Geld hin. Oder wer krank alleine zu Hause lebt, dafür haben wir ambulante Pflegedienste. Die werden schließlich irgendwie auch von unseren Krankenkassenbeiträgen gezahlt. Oder wenn jemand alt wird und nicht mehr für sich sorgen kann, hat man die Möglichkeit, die Personen in Altenheime zu stecken und wir zahlen Geld, damit irgendjemand sie versorgt. Und für straffällige Jugendliche gibt es von Steuern bezahlte Besserungsanstalten. Wenn Flüchtlinge ankommen, bauen wir eben Lager und bezahlen einen Sozialarbeiter, der sich dann um 250 Menschen kümmert. Warum tun wir das? Ich glaube, weil es unser gesellschaftliches Gewissen irgendwie beruhigt. Irgendjemand aus irgendeiner Behörde wird sich schon darum kümmern. Und wir können sagen, ich tue doch schon genug. Ich zahle doch Steuern. Ich spende doch auch was. Und dann schieben wir es weit weg. Es geht mich nichts an. Wer sich aber auf diese Weise von anderen Menschen entzieht und seine Gaben nicht einsetzt, um Mitmensch zu sein, sondern nur sich selbst in den Vordergrund rückt, der verfehlt damit etwas, was eigentlich uns als Geschöpfen gegeben ist. Dass wir nämlich ein Gegenüber sein können für einen anderen Menschen und dass ein anderer Mensch in uns Gottes Liebe erkennen kann. Geistliches Leben gestalten ist heute das Thema meiner Predigt und in Almosen geben wird etwas deutlich. Wer sein geistliches Leben oder die Beziehung zu seinem Schöpfer vertiefen und pflegen will, der kann nicht an seinen Geschöpfen vorübergehen. Lebe dein Leben als Mitmensch. Das ehrt Gott und du wirst im Dienst an anderen Menschen Gott erleben. Geh vielleicht auf Menschen zu, die es nötig haben. Frag dich vielleicht in den kommenden Monaten, was ist eigentlich meine Rolle, wenn auch in Marburg die Flüchtlingswelle ankommt. Marburg lädt ein zu runden Tischen. Es wird bestimmt Aktionen geben, wo wir uns engagieren können. Aber auch ohne die Flüchtlinge haben wir, glaube ich, genug hier in Marburg zu tun, wo wir Mitmensch sein können. Die Klammer beginnt mit Almosen geben und um den Text herum steht das Fasten. Fasten ist ja fast schon ein Sport geworden und eigentlich ist Fasten dafür da, um die eigene Bedürftigkeit zu erkennen. Die eigene Bedürftigkeit, die ich habe. Und es hat mal primär eigentlich einen anderen Zweck gehabt, als wir das heute so leben. Und dass wir uns darüber austauschen, ja, ich faste Süßigkeiten, Alkohol, Zalando, was auch immer. Egal wie Menschen eigentlich heute fasten, wie gesagt, es hatte mal einen anderen Zweck. Denn Fasten bedeutet, ich verzichte auf Lebensnotwendiges. Und wenn du das tust, dann wirst du dir bewusst plötzlich darüber, dass vieles, was du hast, eigentlich Luxus ist oder dass es dir geschenkt und gegeben ist. Und du wirst dir auch deiner Endlichkeit bewusst, weil du plötzlich die Grenzen deines Körpers kennenlernst. Fasten hat mir schon öfter mal bewusst gemacht, welchen Schrott ich manchmal so in mich hineinpacke und auch manchmal darüber nachgedacht, was eigentlich mein Körper wirklich braucht. Und ich nehme wahr, wie zerbrechlich und bedürftig ich eigentlich vor Gott bin. Und diese Bedürftigkeit soll uns zu Jesus hintreiben. Denn von ihm kommt das, wie er selbst gesagt hat, er ist das Brot des Lebens. Er gibt lebendiges Wasser. Wie verrückt eigentlich, dass hier in der Bibelstelle gesagt wird, dass es Menschen gibt, die sich damit brüsten, dass sie irgendwie fasten, weil, ja, wie kommt man auf solchen Gedanken? Wenn Fasten zum Sport wird, kann es als sein, dass man auch denkt, es muss irgendwie einen Erfolg geben und man teilt ihn vielleicht mit. Und hier passiert dann wieder eine fatale Verdrehung in dem, was Fasten eigentlich sein soll. Im Mittelpunkt des Fastens stehe ich plötzlich selbst. Ich habe mir was bewiesen oder meinen Freunden. Und ich habe nicht so sehr darum geguckt, danach geschaut, was macht es eigentlich in der Beziehung zu mir und Gott. Und dabei bietet es eigentlich so eine große Chance, von sich selbst einfach mal wegzuschauen. Fasten hat das Potenzial, uns von uns selbst zu heilen und Jesus in den Blick zu nehmen, der uns überreich mit seiner Liebe beschenken will. Und Gott sagt, oder Jesus sagt an dieser Stelle, tu es freiwillig, mach es im Stillen, mach es für dich. Und in der Mitte unseres Bibelabschnittes liegt dann das Gebet, das wir wahrscheinlich alle kennen. Und dieses Gebet wird abgeschlossen über ein paar Sätze über das Thema Vergebung. Das Vaterunser. Beten bezeichnen viele Menschen als das Atmen der Seele. Wie auch beim Atmen so ein Austausch von Luft stattfindet. Ich atme Dinge aus, die meinem Körper auf Dauer nicht gut tun würden. Und ich atme Dinge ein, die meinen Organismus erhalten. So findet beim Beten auch ein lebensnotwendiger Austausch statt von dem, was ich loswerden kann, weil es mich belastet und dass ich empfangen kann, was mein Leben erhält. Ich habe schon öfter mal mit Leuten darüber diskutiert, warum beten wir eigentlich? Gott weiß doch alles. Und es stimmt, es steht ja sogar explizit in unserem Text, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Warum soll ich also beten? Für mich das Wichtigste, was beim Beten passiert, ist, dass ich meine Perspektive ändere. Wenn ich im Vater unser bete, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, nicht mein Reich, sondern dein Gottesreich soll anbrechen, nicht ich will groß werden in der Welt, sondern deine Größe soll sichtbar werden, dann ändere ich die Perspektive von dem, was eigentlich wichtig ist hier in dieser Welt. Und wer diesen Perspektivwechsel vornimmt, wird vielleicht nach und nach lernen können, dass nicht wir es sind, die diese Welt beherrschen, sondern dass Gott es ist. Und wir lernen, mit Gottes Augen diese Welt wahrzunehmen. Ich finde, dass es ganz wichtig ist, sich Zeit zu nehmen, wenn man betet. Nicht unbedingt, dass man stundenlang am Tag in einer Ecke hockt und betet, aber dass man, wenn man betet, sich Zeit nimmt, Gottes Stimme zu hören und nicht so viel zu plappern. Ich habe vor einigen Jahren oder vor gar nicht so vielen Jahren erst gelernt oder für mich erkannt, dass ich immer irgendwie versucht habe, Gott etwas zu erzwingen, so dass ich nach dem Motto, ich rede viel und dann irgendwann ist er so genervt von mir, dass er es mir schenkt. Und musste irgendwann erkennen, dass das nicht so ganz funktioniert. Und ich habe hier in Marburg angefangen zu lernen, Gebet kann ganz viel Stille und Hören bedeuten. Und es kann bedeuten, Gottes Geist reden zu lassen, in mein Leben hinein. Und lernen, diese Stimme aus den tausend anderen Stimmen des Alltags irgendwie rauszufiltern, weil wir uns ständig zudröhnen mit Medien und Stimmen und Lautstärke und Musik und allem Möglichen. Deswegen war für mich immer wichtiger geworden, Gebet hat was mit Stille zu tun und Gebet hat was mit Zeit zu tun, anzukommen. Und dieses Thema Gebet wird wahrscheinlich nicht ohne Grund mit den Worten über Vergebung abgeschlossen. Viele wollen, glaube ich, Gott, erlebe ich immer wieder in Gesprächen, wollen Gott gerne erfahren. Und sie fragen sich oft, wo ist Gott? Ich habe ihn so lange nicht mehr gespürt. Und er antwortet mir nicht, wenn ich was sage oder möchte. Und ja, wie kann ich geistlicher leben? Wie kann ich meine stille Zeit intensiver machen, dass ich Gott endlich wieder erleben kann? Meine Erfahrung ist oftmals irgendwie ein bisschen eine andere. Ich erlebe Gott ganz oft darin, dass ich nicht irgendwo stehen bleibe und auf ihn warte, auch, aber nicht nur, sondern vielmehr darin, dass ich betend unterwegs bin und versuche, im Alltag zu leben, den Alltag zu leben, in dem mich Gott gestellt hat. Und zu schauen, okay, welche Situationen sind es mir, in denen mir Gott vielleicht gerade begegnet. Und wenn ich das Beten tue, verändert sich mein Blick auf diese Situation. Und ich glaube, deshalb ist es kein Zufall, dass das Zentrum dieses Textes, das Gebet, mit Vergebung endet. Ich lese es euch nochmal vor. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Geistliches Leben gestalten bedeutet in erster Linie Jesus nachzufolgen. Und wenn es ein Thema gab, das Jesus gelebt hat, dann würde ich sagen, das Thema Vergebung. Weil Vergebung diese Welt in ihrem Innern verändert, in ihren Grundfesten irgendwie erschüttert, weil es so ganz anders ist, wie unsere Welt tickt. Es ist eine Kraft, die rausgelassen werden will, weil es der Heilige Geist ist, der sie bewirkt. Vergebung Leben befreit, es setzt frei, es macht mein Herz, meine Seele weich gegenüber anderen Menschen und es lässt mich auch die Gewissheit haben, egal was auf dieser Welt passiert, ich bin nicht der Richter über das, was passiert, über die Menschen, die diese Dinge tun, sondern Gott wird es sein. Bevor man also vielleicht geistliche Höhenflüge versucht und irgendwie besonders geistlich zu werden, ist mein Plädoyer vielleicht für uns heute Abend. Das sind vier Grundzüge der Nachfolge. Eigentlich die Basics, die man vielleicht schon so oft gehört hat. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon mal was von Almosen, von Fasten, von Beten, von Vergebung gehört habt. Wahrscheinlich in fast jedem zweiten Gottesdienst. Aber das einzuüben, ist eine Grundlage, die uns, glaube ich, ja ganz nah an das Herz von Gott hineinbringt oder heranbringt. Geben zu lernen, bedeutet Mitmensch zu sein. Verzicht zu üben, bedeutet seine Bedürftigkeit wahrzunehmen vor Gott. Beten zu lernen, bedeutet auf die Stimme meines Vaters zu hören und diese Beziehung stärken. Und Vergebung lernen, bedeutet Befreiung erfahren. Geben lernen bedeutet Mitmensch sein. Verzicht üben bedeutet Bedürftigkeit leben und lernen. Beten lernen bedeutet die Vaterbeziehung zu stärken. Und Vergebung leben bedeutet Befreiung erfahren. Ich möchte kurz beten. Vater, ich bitte dich, dass du dich groß machst in unserem Leben und dass wir Sehnsucht in uns entwickeln, ja, in eine tiefere Beziehung zu dir zu kommen. Danke für Jesus, danke, dass du ihn uns geschickt hast, danke, dass wir an dir, Jesus, sehen können, was es heißt, eine Beziehung zum Vater zu leben. Danke, dass wir dir nachfolgen können. Das Leben mit dir so viel reicher wird. Ich bitte dich, dass du an diesem Gottesdienst uns noch berührst, uns deine Stimme zeigst, uns vielleicht anpiekst, wo wir losgehen sollen, wo wir uns in Bewegung setzen, wo wir dir nachfolgen sollen. Sprich jedem heute Abend ins Herz und lass uns offen sein für dein Reden. Amen.